SWR Bestenliste. Der Literaturtalk.
Ja, wir kommen zum nächsten Buch. Der SWR Bestenliste im Februar auf Platz 2 steht der neue Roman von Jonas Lüscher. Verzauberte Vorbestimmung heißt das Buch aus dem Hansa Verlag. Maike Festmann, vermutlich ist es völlig unmöglich, den Inhalt dieses Romans nur andeutungsweise zusammenzufassen. So unterschiedlich sind die Schauplätze, so verschieden sind die Epochen, in denen die einzelnen Szenen spielen. Es beginnt jedenfalls mit einem Algerier, der sich im Ersten Weltkrieg als Soldat für die französische Armee anwerben lässt, um gegen die Deutschen zu kämpfen. Welche Rolle spielt denn dieser Soldat fortan in dem Buch und wohin führt uns der Erzähler sonst noch?
Sie sagen richtig, dass es verschiedene Schauplätze gibt, die auch in ihrem Realitätsgehalt schwierig zu fassen sind. Deshalb behelfe ich mir mit einem kleinen Trick, dass ich nämlich das ins Zentrum stelle, was ich für das Wichtigste an diesem Buch halte. Und das ist in der Tat, dass Jonas Lüscher im Frühjahr 2020 zu einem der ersten Covid-Infizierten gehört hat, mit einem extrem schweren Verlauf ohne Vorerkrankungen. Er lag 7 Wochen im Koma, er hat fast nicht überlebt. Und diese Erfahrung ist, glaube ich, der Schlüssel zu diesem Buch, obwohl es kein Covid-Roman ist. Aber ich glaube, er hat bei diesem Erlebnis, also praktisch zwischen Tod und Leben, Albträume, die er dann hinterher erinnert, die sich wiederholen, Dinge, die er einbaut aus der Umgebung, die ECMO, den Namen kennt man ja noch aus der Pandemie, die ECMO, wenn jemand an die ECMO muss, die Herz-Lungen-Maschine, die er dann, wenn er mal aufgewacht ist, irgendwie für einen Pilz mit Zähl gehalten hat. Diese Erfahrung, die erzählt er auch im Buch immer wieder, die taucht knapp auf, aber ich würde sagen, dass er mit dem Bewusstsein, also eigentlich mit so einem Art kontaminierten Schatz, den er da gehoben hat. Mit diesem Wahrnehmungsapparat geht er auf die anderen Geschichten los. Und die Grundanlage ist eigentlich, dieses Buch ist eine Kritik des Spätkapitalismus, eine Kritik des Maschinenzeitalters, aber mit dem Wissen darum, dass man überhaupt keine Position außerhalb mehr einnehmen kann. Und er als dieser Autor, der sein Leben den Maschinen zu verdanken hat, natürlich erst recht nicht. Und wenn man das von diesem Zentrum aus sieht, finde ich, erschließen sich die Geschichten leichter, ohne dass man das jetzt monokausal beschreiben kann, aber dass der ganze Ton praktisch etwas surreal ist. Die erste Geschichte, die dann tatsächlich in den ersten Giftgaskrieg der Geschichte geht. In gewisser Weise interessiert er sich für eine Figur, die genauso eine vernarbte Lunge hat wie er selbst, ja. Die hat er und das beschreibt er so, ja. Und diese Figur wird dann weiter transportiert. Ferdinand Chevalch, ein Postbote in Frankreich, ein kleines Dorf in der Nähe von Lyon, der bei den Surrealisten ganz bekannt war, weil er nämlich auf seinem Weg als Postbote Steine gesammelt hat und daraus einen Palast gebaut hat. Einen idealen Palast über, ich glaube, fast 30 Jahre. Das ist mittlerweile eine Touristenattraktion. Und dieser Chevalch wiederum wurde nicht nur von den Surrealisten geschätzt, sondern auch von dem Schriftsteller Peter Weiß, der eine Reise dorthin gemacht hat und auf dessen Spuren dann wiederum Jonas Lüscher reist. Und Peter Weiß unter anderem ist eine dieser Doppelgängerfiguren, von dem dieser Roman lebt. Und er identifiziert sich ganz stark mit dem Autor, der im Exil war. Und Sie kennen vielleicht die Ästhetik des Widerstands, sein Versuch, praktisch eine linke Geschichtsschreibung zu machen. Und hier spielt aber ein anderer Roman von ihm, ein Mikroroman, eine Rolle, der Schatten des Körpers des Kutschers. Das könnte man auch so begreifen, also jemand, der dem Tod so von der Schippe gesprungen ist, der ist nur noch ein Schatten seiner selbst. Und diese Erzählerfigur, es gibt verschiedene Erzählerfiguren, aber die Hauptfigur, die praktisch dem Autor am ähnlichsten ist, die macht eben mit dem Peter Weiß so eine Art, alter Ego ist fast zu wenig, es ist fast eine Inkorporierung. Also der sitzt ihm dann wie ein Vogel auf der Schulter, krallt sich in ihm die Brust in seinem Fieberwahn. Also er findet Bilder für diese irrsinnige Beklemmung, die er erlebt hat. Und all diese Erfahrungen, und es gibt noch einen anderen Erzählstrang, der geht praktisch zu einem Arbeiteraufstand, sowohl ein in Böhmen, der gespiegelt wird in einem Arbeiteraufstand in Großbritannien. Ned Ludd heißt ein Arbeiterführer, eine mystische Figur, auf die sich alle beziehen. Und das Ganze versucht eben eigentlich die Situation, die technologische Situation, unsere Gegenwart zu beschreiben mit diesen Mitteln. Es gibt ein Motto am Anfang, die Technik wird uns retten und die Liebe auch.
Und am Ende reist der Erzähler, der dem Schriftsteller Jonas Nüscher vermutlich am nächsten kommt, auch noch nach Ägypten in einen, ja, wie soll man sagen, in ein Areal, das noch nicht ganz fertiggestellt ist, die neue Verwaltungshauptstadt, vielleicht haben Sie davon mal gehört, mitten in der Wüste vor den Toren Kairos entsteht da eine riesige Stadt mit neuen Opernhäusern, Verwaltungsdistrikten. Einige Teile der Verwaltung sind da schon, aber es ist im Grunde genommen eine Geisterstadt. Und ja, da wären wir bei der Lesestelle. Erschöpft von diesen Erfahrungen reist dann der Ich-Erzähler weiter. Aus dem Roman trägt nun Dominik Eisele vor. Bitte sehr.
Im Durcheinander vor dem Bahnhof besorgte ich mir 2 Fladenbrote mit Fuhl und ein paar Schokoriegel, die mich durch die Fahrt bringen würden. Ließ am Eingang meine Reisetasche durchleuchten und suchte nach dem richtigen Bahnsteig. Der Zug verließ Ramses Station pünktlich. Fuhr in gemächlichem Tempo durch die nicht enden wollende Stadt, deren Häuser und Hütten zum Greifen nah am Fenster vorbeizogen, Richtung Süden. Irgendwann machte die dichte und chaotische Bebauung Feldern Platz. Lange Zeit folgte der Zug einem Bewässerungskanal. Links und rechts mühten sich Bauern in gebückter Haltung auf ihren kleinen Parzellen ab. Sattes Grün. Ganz anders als das der mageren Rasenflächen in New Administrative Capital. Gelegentlich standen schneeweiße Reiher in den Feldern. Entbehrungsreich und fremd kam mir dieses Leben, das vor den schmutzigen Scheiben an mir vorbeizog, vor. Die Bauern bewirtschafteten ihr Land mit Handgeräten. Manchmal war ein Ochse vor einen Pflug gespannt. Auf Eselkarren und 3-rädrigen Mopeds wurde die karge Ernte transportiert. Auch die Dörfer, die sich an der Bahnlinie entlang aufreihten, machten einen ärmlichen Eindruck. Ziegen, Hühner und Schafe liefen durch die staubigen Straßen und in den Bewässerungskanälen sammelte sich der Müll. Für einen Moment war ich in der Lage gewesen, die pittoreske und exotische Seite dieser mir fremden Landschaft und dieser mir fremden Menschen mit ihren mir fremden Leben zu sehen. Aber bald war es nur noch die Armut. Manchmal sogar die schiere Not, die sich mir aufdrängte. Und die neue Stadt in der Wüste, durch die ich mich noch keine 24 Stunden zuvor hatte fahren lassen, erschien mir grotesk weit weg. Und doch war es dasselbe Land. Unbegreiflicher noch dieselbe Regierung, die für beides verantwortlich war. Und so unbegreiflich mir dies in jenem Moment schien, so einfach zu verstehen war der ökonomische Mechanismus, der die beiden Realitäten miteinander verband. Die 60 Milliarden, die sich der Feldmarschall aus China und den Golfstaaten geliehen hatte, um seinen Traum zu bauen, und der sinkende Wert des ägyptischen Pfunds, der das Elend der Menschen, die ich vor dem Fenster an mir vorbeiziehen sah, Tag für Tag vergrößerte und ein Entrinnen unwahrscheinlicher machte. Da war sie wieder, begriff ich. Die jahrhundertealte Mechanik zwischen unten und oben, die trotz allen Fortschritts nie an Bedeutung verlor. Mit jedem Meter, den der Obelisco Capitale in die Höhe wachsen würde, würde die Grube tiefer, die sich die Bauern mit ihren Hacken bis zu den Knöcheln im langsam versalzenden Wasser stehend selber zu graben hatten.
Dominik Eisele las aus Verzauberte Vorbestimmung. Das Buch ist im Hansa Verlag erschienen und steht auf Platz 2 der SWR-Bestenliste im Februar. Vielen Dank. Paul Jandl, wir haben in dieser Lesestelle, glaube ich, eine ganz zentrale Formulierung gehört. Da ging es um die jahrhundertealte Mechanik von oben und unten. Man hat so den Eindruck, dass dieser Text an dieser Stelle zwischen Zugreportage und klassenkämpferischem Essay changiert. Die Frage ist, wir haben es schon gehört, es sind so viele unterschiedliche Perspektiven, die da durcheinander gewirbelt werden. Jetzt reisen wir mit einem Autor durch das alte und neue Ägypten. Fügt sich das alles in diesem Text? Funktioniert das überhaupt literarisch?
Literarisch funktioniert das sehr gut. Ob es sich fügt, ist eine andere Frage. Aber das muss sozusagen das Literarische nicht untergraben, sondern im Gegenteil. Wir haben es mit einer fragmentierten Wirklichkeit zu tun, die sozusagen auch eine Krankheitsgeschichte ist. Der Schriftsteller, der erwacht aus dem künstlichen Tiefschlaf, der sich erst seine Wirklichkeit wieder zusammensammeln muss, der sein Bewusstsein erst wieder finden muss, also über verschiedene Stufen, der kommt in einer anderen Wirklichkeit an und der hat in diesem künstlichen Koma eine fragmentierte Wirklichkeit erlebt. durch die Technik, mit Hilfe der Technik. Also er hat überlebt, weil er hatte auch gar keine Wahl, als in dieser fragmentierten Wirklichkeit zu überleben. Und es gibt eine ganz interessante Stelle, die sehr spät kommt im Buch, die aber sowas wie eine Leseanleitung ist, wo er erzählt, dass die Figuren, die ihm erschienen sind in diesen Träumen, so lebensecht waren, dass er sie vermisst hat, als er wieder erwachte. Also er hat mit diesen Figuren gelebt, als wären sie echte Figuren. Und das ist, glaube ich, auch die Wirklichkeitsebene des Buches selbst. Also die Figuren, die im Roman vorkommen, sind auf dieser Wirklichkeitsstufe. Das hat was Halluzinatorisches. Er ist in Warnsdorf, wo der Vater von Peter Weiß in der Textilfabrik gearbeitet hat als Chef, und steht an einem Snackautomaten. Auf einmal kommen Polizisten zu Pferd, die galoppieren vorbei, und das ganze 19. Jahrhundert, also die Frühindustrialisierung, tritt in seine Wirklichkeit ein. So gibt es sozusagen diese Flashes, gibt es immer wieder, diese Kippmomente, was ist Gegenwart, was ist Vergangenheit. Die Zukunft kommt dann in diesem Ägypten-Kapitel vor. Und dass es eben kein Ganzes ist, gehört zur Struktur dieser Wirklichkeit und dieses Bewusstseins. Und das ist natürlich, wenn man das sozusagen in der Technikgeschichte sieht, also die Analogien sieht, es gibt immer ein Rauf und Runter, ein Vor und Zurück, Rückschritt, Fortschritt. Also die Weber, die mit ihren Hämmern die modernsten, damals modernsten Maschinen angreifen, mit primitivsten Hämmern, versuchen sie, diese Maschinen zu zerstören, und sind sich in diesem Augenblick schon der Lächerlichkeit dieses Aktes bewusst. Die, die oben sind, drücken die anderen runter. Also das ist natürlich auch eine Kapitalismuskritik, die man heute teilen kann. Aber diese Wirklichkeit, die zerfällt, das ist ein Strukturmerkmal des Romans. Und man muss ihn anders lesen, man muss ihn Seite für Seite lesen, man muss die unglaublich feinen Beschreibungen lesen, wenn er beschreibt, wie diese Maschinen, die die Menschen des 19. Jahrhunderts ersonnen haben, wie die mit ihren Zahnrädern funktionieren. Das sind wunderbare Prosa-Passagen. Und dann geht es wieder um ganz andere Dinge. Dann geht es wieder eine eigene Dynamik. Also das gehört alles zusammen. Also die Varianten in der Form, die Varianten in der Zeit, die Varianten in den Geschichten selbst, das gehört zusammen. Dieser Roman ist gelungen, weil er aus Fragmenten besteht. Und er bildet eine fragmentierte Wirklichkeit ab. Und jeder, der sich erinnert, mittlerweile ja Gott sei Dank schon erinnert an die Covid-Jahre, weiß, dass auch diese Wirklichkeit vollkommen fragmentarisch war. Also man wusste nicht mehr, wie gehören diese Teile zusammen. Also das ist ein Zustand der Entropie. Also das ist ein Überhitzungszustand, in dem sich alles auflöst.
Julia Schröder, haben Sie den Roman ganz ähnlich gelesen? Hat sich das sozusagen sprachlich Ihnen vermittelt, dieser Zustand der Entropie, von dem gerade Paul Jandl gesprochen hat?
Also mir ging es mit diesem Buch ähnlich, wie es Paul Jandl ging mit Samantha Harvey, nur andersherum. Bei der ersten Lektüre, muss ich gestehen, gerade das erste Kapitel hat mich einigermaßen überfordert, weil ich dachte, was erzählt er jetzt? Und dann der Sprung zu dem Cheval und seinem Palais Ideal. Da dachte ich immer, wie kommt denn das jetzt zusammen? Da gibt es so eine Brücke, die besteht in einer Kaffeebedienerin. Mir ging es bei der ersten Lektüre so, dass ich sehr schwer hatte, reinzufinden. Und dann habe ich auch gedacht, warum kommen diese auch von der ganzen Atmosphäre her sehr unterschiedlichen, sie nennen es Fragmente, ich glaube, das ist ein angemessener Ausdruck, wie kommt das alles zusammen? Und habe gedacht, ach nee, also das kann man doch so eigentlich nicht machen. Bei der zweiten Lektüre sind mir dann weitere Qualitäten aufgefallen. Ich muss auch sagen, wenn Sie nach der Sprache fragen, also mich hat das gerade, das jetzt auch, was wir gehört haben, aus diesem relativ späten Ägypten-Kapitel, aber auch manch anderes, hat mich an ein Buch von W.G. Sebald erinnert, was seinerzeit sehr einflussreich war, Die Ringe des Saturn, wo er im Grunde auch Landschaften beschreitet und dann, allerdings ohne Covid, der hat halt nur eine mittelschwere Depression, wo ihm dann aus der Geschichte Wendepunkte, die im Grunde auch so besonders üble Entwicklungen markieren, gerade in der Entwicklung des Kapitalismus, so durch den Kopf gehen. Und er erzählt dann diese einzelnen Geschichten und kann sie eigentlich auch zu keiner Gesamtgeschichte runden, weil das gar nicht geht. Da ist das verbindende Element die Erzählerfigur selbst, der Ich-Erzähler. Und bei Jonas Lüscher ist das sozusagen nochmal verstärkt. Er hat halt eine ganz starke Identitätsgefährdung auch erfahren in dieser Erkrankung. Und dass man nicht mehr weiß, wo man ist, was das eigentlich für ein Wesen ist, das da an einen angeschlossen ist. Also mit all diesen ganzen Schmerzmitteln und was er da bekommen hat, konnte er ja die Herz-Lungen-Maschine nicht erkennen als Maschine, sondern dachte, er ist da mit einem anderen Organismus verbunden. Also diese Art der fundamentalen Verunsicherung, des Angriffs auf die Identität, das zeichnet eben diese Erzählerfigur aus. Und das muss man tatsächlich wissen, wenn man sich dem aussetzen will. Das ist wirklich nichts, was man mal eben so wegfäspert.
Für mich ist die zentrale Frage, was will uns der Autor überhaupt erzählen? Mal abgesehen davon, dass wir in Klassenverhältnissen leben und so weiter und so fort. Maike Fessmann, klären Sie mich auf.
Ja, das Problem ist, glaube ich, tatsächlich die Paradoxie, in die er sich verklemmt sozusagen. Und die ist auch mit Gegenstand des Buches, dass er gerne eine Technologiekritik schreiben würde, eine fundamentale Technologiekritik und natürlich auch eine fundamentale Gesellschaftskritik, aber eingestehen muss, dass er diese Warte nicht mehr einnehmen kann, wenn er auf die Art und Weise mit Maschinen überlebt hat. Und ich finde, das ist schon ziemlich gesellschaftsdiagnostisch. So geht's uns ja alle. Also wir sind alle entsetzt von Elon Musk. Und benutzen diese Dinger alle, also nicht nur die Tesla-Fahrer, also die Satelliten benutzen wir alle. Ich glaube, er besitzt, glaube ich, 70% der Satelliten oder sowas. Und was ich aber noch einen wichtigen Aspekt finde, weil wir gerade dieses Ägypten-Kapitel gehört haben, in dem er praktisch eine starke Überblendung macht zwischen der Wirklichkeit und eigentlich nicht der Fiktion, sondern der Simulation. Also da geht's fast in ein Computerspiel über. Und es gibt auch eine Liebesgeschichte und die Liebesgeschichte findet zwischen zwei ägyptischen Frauen statt. Und die eine dieser beiden Frauen ist eine Androidin, die das Problem hat, dass sie nicht sterblich ist und deshalb nicht richtig lieben kann. Und in diesem ganzen Schlusskapitel finde ich schon eine ziemlich großartige Auseinandersetzung mit dem Tod. Ja, eigentlich ist es ein Versuch, sich zum Leben zu überreden, diese Figur. Also die hat ständig Fieberanfälle, Grippe, sie träumt diese Dinge. Und es gibt also wirklich praktisch auch ägyptologische Studien in diesem letzten. Und natürlich geht's um Pharao, Traumdeuter, Albtraum, um diese ganzen ägyptischen Motive. Und am Ende kauft er dann schließlich in einem Laden 12 Seidenschals, überredet sich dazu. Er träumt nämlich immer, sich umzubringen, wie Hemingway, sich ins Kinn zu schießen. Davon träumt er. Und sagt, er kauft diese Schals, damit er diese Schals den 12 Menschen, die er am meisten liebt, mitbringt. Ja. Und es ist schon auch eine Auseinandersetzung mit dieser Todeserfahrung.
Verzauberte Vorbestimmung. Der neue Roman von Jonas Lüscher, erschienen im Karl-Hanser-Verlag, Platz 2 der SWR-Bestenliste im Februar. Vielen Dank.